Trotz diverser Widerstände wird das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz die Wirtschaftswelt nachhaltig verändern. Es verpflichtet große deutsche Unternehmen, entlang ihrer gesamten Lieferkette auf die Einhaltung von sozialen und umweltbezogenen Mindestkriterien zu achten. Das wünschen sich Konsumenten ja eigentlich schon lange, weil ja nur so Einkauf mit gutem Gewissen möglich wird. Allerdings ist das alles gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn es ist ungeheuer aufwendig, wirklich Transparenz in seine Lieferkette zu bekommen. Und daher wehren sich zahlreiche Unternehmen sogar. Und nicht zuletzt gab es sogar politischen Widerstand. Andere Unternehmen sehen das ganz anders. Ihnen geht das Lieferkettengesetz gar nicht weit genug und sie sehen darin sogar einen Rückschritt, weil sie eigentlich schon lange viel besser sind. Und mit so einem Unternehmen wollen wir heute mal sprechen.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME, Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.
Und damit herzlich willkommen bei SAME Grüne Wiese, dem Podcast für nachhaltiges Unternehmertum. Mein Name ist Andreas Winterer, Senior Advisor bei SAME und Podcast-Gastgeber. Und heute habe ich gleich drei hochspannende Gäste zu Besuch. Zwei davon sind Kolleginnen, nämlich zum einen Maike Gebhardt, Geschäftsführerin der Utopia GmbH und langjährige Expertin für Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskommunikation. Und zum anderen Lotte Schmidt, Director Sustainability Consulting der Nachhaltigkeitsberatung SAME. Und wir alle wissen, die unsere Folge vom letzten November gehört haben, langjährige und leidenschaftliche Expertin für Lieferketten. Hallo Maike. Hallo Lotte, ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Hallo Andreas, wir freuen uns drauf.
Hallo Andreas.
Unser Gast heute kommt aus einem traditionsreichen Unternehmen, das vor über 70 Jahren als Kaffeehändler angefangen hat. Selbst bei einem scheinbar so einfachen Produkt wie Kaffee wäre die Lieferkette ja schon schwierig genug. Aber das Unternehmen bietet unter dem Motto jede Woche eine neue Welt inzwischen ja auch eine breite Palette an Konsumgütern wie Haushaltswaren, Bekleidung, Elektronik und Dienstleistungen. Da wird es dann richtig aufwendig. Die Rede ist natürlich von Tchibo und unser Gast Pablo von Waldenfels ist dort seit 2021 Head of Sustainable Coffee und seit 2022 ist er dort auch Director Sustainability. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam sprechen. Hallo Pablo.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Hallo Pablo, wie schön, dass du da bist. Hallo Pablo, wir freuen uns, dass du bei unserem Podcast bist.
Ich frage mal ganz ehrlich, was hast du denn zuletzt bei Tchibo gekauft?
Zuletzt bei Tchibo gekauft habe ich mir weiße T-Shirts.
Und? Worauf hast du da geachtet?
Ich kaufe immer meine T-Shirts bei Tchibo. Jetzt war ein bisschen Werbung hier am Rande schon gleich zum Start, aber tatsächlich gehören weiße Baumwoll-T-Shirts, die meistens Bio sind, manchmal auch mit Tencel, je nachdem, welche Qualitäten gerade angeboten werden. Sie sind qualitativ gut und haben immer zumindest einen nachhaltigen Anteil auch.
2021 bist du dann ja zu Tchibo gegangen. Warum eigentlich?
Die Aufgabe, die Tchibo gestellt hat damals als Head of Sustainable Coffee, also die Möglichkeit in einem Familienunternehmen, was auf Grundlage der Unternehmenswerte und mit wirklich großem Support aus der Eigentümerfamilie in den Ursprungsländern ein Programm aufzubauen und auszurollen, was zu 100% verantwortungsvoll eingekauften Kaffee führen soll, war eine Aufgabe, die mich wahnsinnig gereizt hat. Ich habe in der Zeit bei PwC immer oder fast immer an Projekten gearbeitet, die irgendwo in Lateinamerika, Afrika, Ostasien stattfanden, meistens um große Infrastruktur, Bergbau, Wasserkraft, Windkraftprojekte. Und was am meisten Spaß gemacht hat an der Arbeit, an der Nachhaltigkeitsarbeit in diesen Projekten, war immer die Arbeit mit den Gemeinschaften, die von den Projekten betroffen waren, in verschiedensten Ausprägungen und wo es darum ging, Lebensgrundlagen zu erhalten, wiederherzustellen, soziale Infrastruktur wieder aufzubauen, die vielleicht durch einen Staudamm oder ähnliches verloren gegangen ist. Und diese Arbeit mit den Menschen vor Ort war das, was am meisten Spaß gemacht hat und das Ganze zu verbinden mit einem Produkt, was ich wahnsinnig gerne mag, nämlich Kaffee. Ich war schon bei PwC immer als Kaffee-Nerd verschrien. Das waren die beiden großen Beweggründe, die mich zu Tchibo gebracht haben.
Für Utopia habe ich viele Kaffeeartikel geschrieben und habe oft festgestellt, dass eine große Kluft existiert zwischen dem, was so die Konsumenten sich unter nachhaltigem Kaffee vorstellen und dem, was Kaffee eigentlich liefern kann. Wie siehst du das? Verstehen Konsumenten das? Gibt es da große Missverständnisse? Ich denke da gerade, du warst zum Beispiel für die oder mit der GIZ in Uruguay und wie du gerade gesagt hast, in vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Wie ist da deine Sicht der Dinge? Also der Konsument denkt ja so, man kann das alles kontrollieren und da super Verhältnisse ganz easy herstellen, aber das alles arbeitet natürlich auch gegen bestehende politische Verhältnisse vor Ort, in die man von außen gar nicht so leicht eingreifen kann. Wie würdest du diese Missverständnisse denn es so sehen?
Für mich gibt es bei dem Thema zwei Ebenen. Das eine ist, wie sieht der Konsument das Thema Nachhaltigkeit beim Thema Kaffee? Also der wichtigste Aspekt für die meisten Konsumentinnen und Konsumenten ist erstmal die nachhaltige Verpackung und gar nicht der Inhalt. Da geht es schon los. Also wenn die Verpackung recyclingfähig ist, dann ist eigentlich der Kaffee nachhaltig. Es ist ein bisschen verkürzt, die Darstellung, aber so ein bisschen in die Richtung geht das schon. Der andere Punkt, den du gerade angesprochen hast, die europäische Agenda oder Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit und die Anforderungen einfach durchzudrücken in Lieferketten, in Projekten, in der Entwicklungszusammenarbeit, wo auch immer. Das ist tatsächlich ein Thema. Ich weiß nicht, ob alle Konsumentinnen und Konsumenten das so sehen, aber da gibt es viele Missverständnisse und auch eine falsche Grundhaltung aus meiner Sicht, was da möglich ist und wie man mit Menschen umgehen sollte. Ne? Also alles, was wir verändern wollen im Bereich Menschenrechte, im Bereich Umwelt und Ähnliches, sind ja Veränderungsprozesse letztlich, die angestoßen werden. Und im Zentrum dieser Veränderungsprozesse stehen Menschen und wir arbeiten mit Menschen. Und die irgendwo hinzugehen als Europäer und zu sagen, so, ich möchte jetzt aber dieses und jenes hier durchgesetzt haben und wenn du das nicht tust, dann darfst du mir den Kaffee nicht liefern oder du kriegst das Geld für dein Projekt nicht, ist schon sehr eigenwillig und aus meiner Sicht auch nicht richtig. Die Menschen haben Interessen, die Menschen haben Bedürfnisse und die müssen erstmal im Mittelpunkt stehen und dann kann man versuchen, die eigenen Ansprüche und die Realität vor Ort zusammenzubringen. Das ist der eigentlich richtige Weg aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber da so sehe ich das. Ich
finde es voll verständlich.
Wenn wir jetzt heute hier so sitzen und über Nachhaltigkeit und Lieferketten reden, das tun wir im Jahr 2024, dann haben ja viele Themen heute eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Ihr bei Chico kümmert euch ja wirklich schon deutlich länger. Ich erinnere mich, dass ich, glaube ich, 2010 mit Achim Lori bei euch zusammengesessen habe, wo ihr schon losmarschiert wart. Und da konnte man sehr stark diesen Spirit ja auch, wir sind ein Familienunternehmen, spüren. Also was waren eigentlich aus deiner Sicht, und du hast ja eben auch selber diesen Reiz formuliert, zu einem Unternehmen zu gehen, wo eine Familie dahinter steht. Was waren die Beweggründe? Warum hat die Eigentümerfamilie schon so früh das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung nach vorne gebracht?
Ja, ich glaube, es ist ein grundsätzliches Thema in Familienunternehmen, wenn sie erstmal sagen, also was sind unsere Werte als Familie, für was wollen wir stehen, als Kaufleute, als Unternehmer, als Produzenten, dann entsteht daraus im Familienunternehmen auch eine eher langfristige Perspektive auf das Thema. Ne? Und keins der Nachhaltigkeitsthemen ist etwas, was man schnell innerhalb von 2 Quartalen oder sowas angehen kann. Und von daher war das einfach früh intrinsisch aus der Eigentümerfamilie heraus motiviert, das Richtige zu tun. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass natürlich zu der Zeit auch Chibo zu den Unternehmen gehörten, die früh angegangen wurden für Missstände, die vorher noch nicht bekannt waren. Ne? Aber man hat daraus sehr konsequentes Handeln dann abgeleitet und das in die Unternehmenswerte geschrieben und versucht das auch wirklich zu leben. Und diese Konsequenz haben Familienunternehmen in der Tendenz wahrscheinlich eher als Unternehmen, die sich mit vielen Eigentümern auseinandersetzen müssen, anders auf Quartalsergebnisse schauen müssen und so weiter und so fort.
Und was waren am Anfang so die wichtigsten Themen? Du hast jetzt gerade selber schon erwähnt, dass ihr Attacken von außen ausgesetzt wart. War es eher der Kaffee oder waren es eher eure vielen Non-Food-Artikel, die ja auch sozusagen hochfrequent wechseln?
Das ist ja alles lange vor meiner Zeit gewesen, aber so wie ich es kennengelernt habe, gab es zwei letzten Endes größere Themen. Das eine waren tatsächlich die Situation der Näherinnen und Näher in Fabriken für den Textilbereich. Und das andere war ein anderes großes Thema, was dann auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt aufkam, war im Kaffeeanbau das Thema Kinderarbeit in bestimmten Regionen. Das waren so zwei so Auslöserthemen. Danach sind dann einige noch dazugekommen. Ich glaube aber, Non-Food war sozusagen der erste der erste Bereich, den es damals von extern dann getroffen hat.
Du hast jetzt ja dabei sehr stark eine Lieferkettenperspektive. Wenn ich mir jetzt heute eure Themen angucke und ich sage es jetzt mal so aus Konsumentenperspektive, wenn ich bei euch in den Geschäften bin, dann habe ich den Eindruck, ihr macht ja auch viel auf Produktebene. Aber das ist meine Sichtweise, ne? Also dahinter liegen natürlich immer Lieferketten, damit man am Produkt Dinge auch kommunizieren kann. Aber wo liegen denn heute im Vergleich zu damals eure Schwerpunkte? Was hat sich verändert?
Der große Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsarbeit liegt schon immer noch auf den Lieferketten, weil wir dort die größten Risiken sehen und auch Auswirkungen, sei es im Bereich Klima, Menschenrechte und so weiter, und auch den größten Hebel dort anzusetzen. Aber wenn man sich die Arbeit anschaut, die wir tun, liegt heute auch ein sehr starker Fokus auf Materialien, Circularity-Themen, Verpackungen und so weiter. Und das hat zugenommen, nimmt auch weiterhin zu. Da tut auch die EU-Regulierung, der Green Deal, nochmal einiges dazu, ne, mit den Verpackungsverordnungen und so weiter, die jetzt nach und nach kommen. Insofern gibt es da eine stärkere Verschiebung hin. Und was man auch sagen muss, wir haben ja zum Beispiel das Lieferkettengesetz, wurde am Anfang erwähnt, das haben wir auch sehr unterstützt als Unternehmen, dass das kommt. Die Regulierungen im Bereich Umwelt, Soziales, Corporate Governance, die auf die Unternehmen zukommen, bedeuten aber eben auch mehr Bürokratie, mehr Aufwand, mehr Reporting, mehr interne Arbeit an IT-Systemen, an Reporting-Tools und so weiter und so fort. Da liegt auch im Moment ein sehr starker Schwerpunkt drauf, damit wir überhaupt in der Lage sind, zum Beispiel unsere ganzen Berichtspflichten umzusetzen.
Das heißt, mein Eindruck ist auch, dass ihr, wenn man auf irgendwelche eure Strategien guckt, dass es von breit so ein bisschen fokussierter geworden ist. Vielleicht täuscht das auch. Hat die Fokussierung auch damit zu tun, dass man Schwerpunkte setzen muss, weil der ja durch Regulatorik hervorgerufene administrative Aufwand so hoch ist?
Das spielt damit rein, auf jeden Fall. Und ist letzten Endes aber auch dem geschuldet, dass wir einfach nicht überall und immer gleichzeitig tätig sein können als einzelnes Unternehmen und Schwerpunkte setzen. Und vielleicht, um das auch nochmal so einzuordnen, also das heißt ja nicht, wenn wir jetzt sagen, wir haben irgendwie bestimmte Schwerpunkte auf bestimmten Lieferkettenstufen, meinetwegen Kaffeeanbau und Nähereien und Färbereien im Textilbereich, dass vielleicht andere Themen nicht wichtig sind. Sie sind nur in der Priorisierung von dem, was wir gleichzeitig erreichen können, in der Reihenfolge nach hinten angestellt. So, und das, also so würde ich das dann sehen. Das ist einfach tatsächlich, müssen wir priorisieren, weil wir gleichzeitig, wenn man sich im Moment das Marktumfeld in Europa, in Deutschland anschaut, sehen wir, dass es eine große Konsumzurückhaltung gibt, dass es neue Spieler am Markt für Textilien gibt aus Fernost, aber eben auch hier in Europa, die ganz neue Preiskämpfe mitgebracht haben. Gerade der deutsche Kaffeemarkt ist sehr kompetitiv bei gleichzeitig hohen Kaffeepreisen, was gut ist, weil hohe Kaffeepreise heißt auch, es kommt zumindest ein Teil davon auch bei den Farmern an. Das ist eine Entwicklung, die wir schon begrüßen. Aber wenn man das alles zusammennimmt, muss man einfach priorisieren als Unternehmen, wenn man gleichzeitig im Wettbewerb bestehen will. Also es ist notwendig, in Nachhaltigkeit zu investieren, um im Wettbewerb zu bestehen. Gleichzeitig müssen wir es gut aussteuern, dass wir dann eben auch nicht am Markt vorbei arbeiten.
Naja, ist ja auch absolut nachvollziehbar, ne? Ihr habt ja mit Kaffee und Bekleidung auch zwei Themen, bei denen Lieferketten-Themen so herausfordernd sind, wenn man die anspruchsvoll erledigen will, braucht das ja auch einen gewissen Fokus. Ich würde mal gerne, wir wollen ja heute auch ein bisschen wirklich hier über Regulatorik und eure Haltung dazu sprechen, weil wir die ja besonders finden. Und das ist etwas, was ich länger schon wahrnehme, kann mich an Diskussionen erinnern, als man in Deutschland über das deutsche Lieferkettengesetz gesprochen hat. Und während die Mehrheit von Unternehmen und Unternehmensverbänden sich da ja eher gegen gestemmt hat, wart ihr ein Unternehmen, das schon früh gesagt hat, eigentlich braucht es ein Lieferkettengesetz, um mehr Fairness im Wettbewerb herzustellen. Warum habt ihr so agiert? Warum habt ihr anders als andere agiert?
ein Punkt dabei war sicherlich, und das war ja auch vor meiner Zeit, aber ein Punkt war, dass die Unternehmen, die seit vielen Jahren zum Beispiel Menschenrechtsarbeit in den Lieferketten gemacht haben, dafür Mittel aufwenden und Zeit und Personal einsetzen und so weiter und so fort. Das sind alles Kosten, die man in einem sehr wettbewerbsgetriebenen Markt aber nicht einfach durchreichen kann an die Konsumenten. So, und wenn es dann viele Spieler am Markt gibt, die das nicht tun oder nicht im gleichen Maße tun, dann ist das auch zumindest kurzfristig ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt, gleiche Bedingungen für alle zu schaffen, um da ranzugehen. Neben dem Fakt, dass es einfach richtig ist, internationale Standards, auf die sich die Weltgemeinschaft mal 2011, was glaube ich, geeinigt hat, die UN Guiding Principles for Business and Human Rights dann auch wirklich umzusetzen, ist das natürlich ein wichtiger Faktor.
Ja, ich erinnere mich, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal in die Vergangenheit gehe, 2019, da durfte ich bei einer Dialogveranstaltung von euch dabei sein die ihr ja tatsächlich unter die Überschrift gestellt habt, Fairness in unfairen Zeiten oder das Ende der Nachhaltigkeit. Also da war ja wirklich so ein gewisser Frust rauszuhören. Und du hast es gerade auch selber erwähnt, ne, dass eigentlich die sich engagiert haben, gemerkt haben, dass sie damit Nachteile im Wettbewerb haben. Und deshalb war damals ja auch so die Haltung, wenn die Politik weiter auf Freiwilligkeit setzt, was ja im Ergebnis wirtschaftlich heißt, dass der Gute der Dumme ist, dann wird das so nicht funktionieren. Nun haben wir endlich das Lieferkettengesetz. Zunächst mal, das Deutsche hat sich für euch damit was verbessert, würdet ihr sagen, das ist ein richtiger Schritt in Richtung Fairness im Wettbewerb?
Aus meiner Sicht muss ich das tatsächlich noch zeigen. Es wird ja viel diskutiert, auch gerade darüber, über die Reporting-Pflichten, die sich daraus ergeben und ob die jetzt verschoben werden, mit Blick aufs europäische Lieferkettengesetz und so weiter und so fort. Am Ende des Tages wird aus meiner Sicht einfach viel davon abhängen, wie die prüfende Behörde, also das BAFA, die Umsetzung prüft und welche Anforderungen sie dann letztlich an die Unternehmen stellt, was die Umsetzung betrifft. Im Gesetz selber stehen ja zum Beispiel viele Berichterstattungspflichten drin. So, wenn jetzt rein die Berichterstattungspflichten betrachtet werden, dann kann man sich mit ein bisschen Papierarbeit und Prozessen und so weiter da rausarbeiten aus der Verantwortung und irgendwie die Häkchen setzen. Wenn das BAFA aber eher dann auf die Umsetzungsfragen schaut, also finden dann tatsächlich auch Programme statt und sind die wirkungsvoll und welche Ansätze werden dann als gute Praxis im Sinne des Gesetzes angesehen und welche nicht. Also ich sag mal, kann ich mich in jedem Fall mit einer Zertifizierung die Anforderungen erfüllen oder muss ich, wie wir das machen, dann bei Menschenrechtsthemen, die vielleicht über eine Zertifizierung nicht abgedeckt werden können, weil sie nicht sichtbar und nicht auditierbar sind, wie zum Beispiel Diskriminierung am Arbeitsplatz oder andere Themen, muss ich wirklich in Programme gehen. Das muss ich alles zeigen. Ne? Das ist dann die Auslegungs- und Prüfpraxis beim Gesetz. Was wir im Moment sehen, ist, wie es häufig so ist, also die reflexhafte Weitergabe der Anforderungen an den Nächsten in der Lieferkette und an die nächstschwächeren. Und wir haben ja gerade mit unserer Programmarbeit im Bereich Kaffee, im Bereich Non-Food und Menschenrechte ja einen anderen Ansatz gewählt und sagen, wir müssen da partnerschaftlich rangehen und gemeinsam in diese Themen investieren. Da kann ich jetzt heute noch kein Fazit ziehen, inwiefern sich das jetzt wirklich durchsetzt oder nicht.
Ja, den letzten Satz finde ich übrigens sehr spannend, weil da geht es ja wirklich ums Tun. Ne? Das andere ist ja eher das, wie geht man mit Dokumentationspflichten um? Das ist ja eher, ich sag mal, der technische, administrative Blick drauf. Mich würde tatsächlich interessieren, weil letztlich, wenn man ja auch von Fairness oder Nachteilen im Wettbewerb spricht, dann geht es ja darum, wer macht denn eigentlich was? Wer sorgt wirklich dafür, dass sich Lebensbedingungen von Menschen im Kaffeeanbau oder bei den Näheren in Südostasien verbessern und dass dort alle Initiativen, um existenzsichernde Löhne zu zahlen und so in der Vergangenheit gescheitert sind. Also deshalb, wenn man jetzt mal vom rein Administrativen absieht, hast du das Gefühl, dass man in den Ursprungsländern merkt, dass Engagement sich verändert und dass wir dort auch wirklich mehr Fairness und bessere Lebensbedingungen für Menschen erzielen? Also, dass sie vielleicht noch nicht erreicht sind, aber dass die Bewegung in die richtige Richtung geht?
In der Breite noch nicht. Dafür ist es vielleicht aber auch ein bisschen zu schnell, also wir oder zu früh. Thibaut hat ja viele Jahre auch getestet und probiert und aufgebaut und so weiter, bis wir bei uns die sowas wie das WE-Programm oder jetzt unser Kaffeeprogramm ausgerollt haben. Sowas nimmt, glaube ich, auch Zeit in Anspruch einfach. Das sehen wir nicht. Es gibt einzelne Beispiele. Aber nein, ich kann jetzt noch nicht sagen, dass sich da wirklich, wirklich viel bewegt hat bisher. Aber wir sind jetzt auch wirklich 1,5 Jahre in der Implementierung und es hat jetzt nochmal zusätzlich viel politisches Hin und Her darum gegeben. Ich glaube, Unternehmen, die das nicht sowieso schon umgesetzt hatten, mit Blick auf das Gesetz oder auch ohne, nur einfach aus eigener Motivation heraus, haben auch vielleicht erstmal abgewartet, um zu gucken, okay, was muss ich jetzt eigentlich machen? Denn ich meine, ein Unternehmen, das ist jetzt nicht die gleiche intrinsische Motivation hat, wie vielleicht Chibo sie damals hatte, wird ja immer schauen, und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Ich habe eine Vorgabe, ich habe einen Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens versuche ich mit so wenig Mitteleinsatz wie möglich und das Ziel dann auch zu erreichen. Ich glaube, das so arbeiten Unternehmen eben, und das ist auch für ein Unternehmen, das im Wettbewerb steht, glaube ich, auch erstmal gerechtfertigt. Und dann entsteht natürlich Unsicherheit jetzt, was muss ich eigentlich wirklich machen und so weiter. Also ich glaube, da muss noch Klarheit geschafft werden.
Du hast gerade vom Abwarten gesprochen. Hat das Abwarten auch vielleicht damit zu tun, dass man aufs europäische Lieferkettengesetz schaut? Und wie ist dein Blick da drauf? Siehst du darin dann eher möglicherweise einen Rückschritt hinter bereits Erreichtes? Oder sagst du, nee, deutsche Regulierung ist nicht die Lösung, wir brauchen europäische Regulierung. Wie siehst du das?
Grundsätzlich sehen wir das so, dass eine europäische Regulierung sinnvoll ist, weil wir ja nicht deutschen Unternehmen im Wettbewerb stehen, letztlich global, aber eben auch europäisch. Also eine gemeinsame europäische Regelung halten wir grundsätzlich für absolut richtig. Insofern haben wir uns auch am Ende mit dafür eingesetzt, auch öffentlich diese Haltung auch zu transportieren, zu sagen, wir wollen das auch. Ja, das ist richtig. Ob jetzt das europäische Gesetz ein Fortschritt oder ein Rückschritt ist, das muss ich noch zeigen. Es ist zwar verabschiedet, es muss aber jetzt dann umgesetzt werden. Ein nationales Recht, das findet noch statt. Die Berichterstattung nach dem deutschen Lieferkettengesetz ist ja auch ausgesetzt worden, vorübergehend, um sie dann unter einem Dach zusammenzufassen. Was ich übrigens auch grundsätzlich richtig finde, weil wir brauchen nicht mehr Berichterstattung, sondern mehr Arbeit in den Lieferketten. Insofern da eine Regulierung zu machen, ist richtig, und eine Berichterstattungspflicht ist auch richtig. Durch das europäische Lieferkettengesetz werden ja Themen mit adressiert, die im Deutschen nicht mitstanden, zum Beispiel im Bereich Umwelt sind einige Themen dazugekommen. Das macht es nicht einfacher, aber letzten Endes ist es dann vollständiger, wenn man jetzt mal mit Blick auf Lieferketten und Nachhaltigkeitsagenda schaut, ist das richtig. Es gibt einen Punkt, den sehe ich schon recht kritisch bei dem europäischen Lieferkettengesetz, und das mag jetzt erstmal vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv sein, aber es sind Haftungsparagraphen mit aufgenommen worden, die dazu führen können, dass es eine zivilrechtliche Haftung für Unternehmen gibt, wenn bestimmte Pflichten aus dem Gesetz nicht umgesetzt werden. Und ich bin kein Jurist, ich kann jetzt nicht sozusagen die einzelnen Konsequenzen daraus beurteilen und was sich daraus wirklich ergibt, aber für zum Beispiel Menschenrechtsarbeit und Menschenrechtsprogramme, damit sich in der Breite was ändert, ne? Maike, du hast es ja angesprochen, machen andere das auch, sieht man schon was in der Fläche. Damit sich in der Fläche was ändert, müssen wir mit anderen Unternehmen sprechen, müssen wir mit Nichtregierungsorganisationen sprechen können, müssen auch offen sprechen können, muss in einen offenen Dialog gehen können. Wenn jetzt eine mehr oder weniger unklare Haftungs Frage im Hintergrund mitschwingt, ich nicht mehr genau weiß, was ich eigentlich sagen kann, was ich nicht sagen kann, ohne dass ich vielleicht hinterher als Unternehmen Probleme bekomme auf der Haftungsseite, dann kann das sogar ein Rückschritt sein. Ich glaube, da haben die Organisationen, die das unbedingt im Gesetz haben wollen, wie sagt man, einen Pyrrhus-Sieg letztlich errungen, weil der Effekt, glaube ich, eher kontraproduktiv sein wird. Das sehe ich sehr kritisch und nicht, weil ich das als Manager in einem Unternehmen ganz grundsätzlich und immer Haftungsfragen irgendwie ablehne, sondern weil ich glaube, dass es einfach einen ungewollten Effekt hat.
Ja, ich würde noch mal einmal beim Thema Regulierung nachhaken, so allgemein, ne? Weil ich mag so diese große Ambivalenz, und die höre ich bei dir auch so ein Stück weit raus, ne? Wir haben irgendwie Jahrzehnte ohne Regulierung und mit hoher Freiwilligkeit gehabt. Jetzt wird Nachhaltigkeit reguliert, was ich grundsätzlich absolut richtig finde. Jetzt kommt sehr viel Regulierung auf einmal zu den unterschiedlichsten Themen und sehr bürokratisch ja auch daher, vor allen Dingen natürlich Stichwort CSRD, unter der gerade viele Unternehmen stöhnen. Wenn ich auf die sozialen und ökologischen Herausforderungen schaue, dann würde ich sagen, es braucht das offensichtlich, weil wir haben keine Zeit. Und auf der anderen Seite führt es ja gerade so ein bisschen dazu, dass auch manchmal die Stimmung kippt, dass Unternehmen sagen, Projekte gehen hinter Administrativen verloren. Deshalb so, wie denkt ihr gerade? Braucht es noch mehr Regulierung, um wesentliche Themen in den Griff zu kriegen? Oder müssen wir den Unternehmen jetzt erstmal die Zeit geben, ins Doing zu kommen und auch vielleicht etwas weniger bürokratisch? Also wie ist euer Blick gerade darauf?
Ganz klar Letzteres. Und wir haben uns auch sehr kritisch zum Beispiel zur europäischen Entwaldungsregulierung geäußert. Wir stöhnen unter der CSRD, also die Berichterstattungsrichtlinie, die wir umsetzen müssen, gleichzeitig mit der Entwaldungsregulierung, gleichzeitig mit dem deutschen Lieferkettengesetz. Es ist nicht koordiniert genug. Es kommen ja auch noch mehr Regulierungen, also Cross-Border Adjustment Mechanism, Modern Slavery Act, für ein Unternehmen wie uns Verpackungsregulierung und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein ganzer Haufen, Energieeffizienzgesetz. Könnt jetzt noch 20 andere Kürzel aufzählen. Und das, was uns hier zum Teil wirklich in den Wahnsinn treibt, ist der Teil, wo wir Papierkram erledigen müssen, wo wir hier intern Prozesse aufbauen müssen, um bestimmte bürokratische Vorgaben zu erfüllen. Ich habe es in einem anderen Podcast auch schon mal diskutiert. Es ist einfach, auf der einen Seite, wenn ich ein Gesetz mache, dann muss es kontrollierbar sein. Und das führt automatisch natürlich dazu, dass irgendeine Form von Bürokratie oder Dokumentation oder Aufwand entsteht. Das geht, glaube ich, gar nicht ohne, weil sonst brauche ich das Gesetz nicht, wenn ich es nicht kontrolliere und nicht kontrollieren kann. Auf der anderen Seite ist es so, wie es bisher läuft, sehr unkoordiniert. Es werden verschiedene Berichterstattungspflichten, es werden verschiedene Ansätze gemacht. Und gerade mit Blick auf CSRD, EUDR, das europäische Lieferkettengesetz, das deutsche Lieferkettengesetz, das könnte man wunderbar alles in einer Regulierung abhaken, wenn man einen vernünftigen Due Diligence Ansatz, wenn man einen vernünftigen Management Ansatz vorgibt, kann man das machen. Ich glaube auch, man kann es mit weniger aufwendigen Reporting-Pflichten machen. Man kann andere Arten der Kontrollen einführen. Also ich glaube schon, da könnte man sehr viel anders machen. Und das gilt für uns genauso. Wir haben ja eben über Fokussierung gesprochen. Für uns genauso wie für andere Unternehmen. Wir können nicht einfach, nur weil wir jetzt noch weitere bürokratische Hürden haben, endlos Personal aufbauen für diese Themen. Und die Ressourcen, die inhaltlich fit sind auf den Themen, müssen jetzt Programmarbeit und Regulierung machen. Und das ist in den anderen Unternehmen, denke ich, auch so. Und je komplexer die Lieferketten und so, desto schwieriger wird das. Und wir sind ein Konsumgüterunternehmen. Wir haben direkt mit den Endkonsumentinnen und Konsumenten zu tun. Ich glaube, für Unternehmen, die sozusagen aus dem Maschinenbau kommen oder so, wo die Kunden das noch nicht mal einfordern, sondern die das in Anführungsstrichen dann nur deswegen umsetzen müssen, für die ist es noch viel schwieriger, ne? Die auch keine Erfahrung da drin haben.
Wenn ich jetzt mal den letzten Aspekt von dir aufgreife, also gerade auch das Thema Kommunikation in Richtung Endkonsument, also diese ganzen Regulierungen sind ja auch wahnsinnig schwer greifbar für den Verbraucher, der am Ende das Produkt anschaut. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgucken, wie habt ihr das eigentlich auch früher gemacht? Und jetzt auch wirklich in die operative Umsetzung schauen. Dann habt ihr ja lange Zeit gesagt, ihr geht auf Siegel und Zertifizierungen, 100% nachhaltig heißt 100% zertifizierter Kaffee. Das habt ihr dahingehend auch wieder geändert, dass ihr gesagt habt, aktuell sind es, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur noch die 20% mit einem Siegel versehen. Wo kommt denn dieser Strategiewechsel her?
Wir haben auch beim Bereich gesiegelten Kaffee gesehen, dass wir durch die Arbeit mit Fairtrade, mit Rainforest Alliance, werden schon Themen in den Ursprungsländern angestoßen. Ne? Also wenn ich mit Pharmagruppen arbeite und Anforderungen stelle bezüglich Management von Pestiziden, gute Farming Practices, Kinderarbeit und so weiter. Es findet Sensibilisierung statt, die Themen werden organisierter angegangen und so weiter. Aber wir haben auch sehr früh festgestellt, man kann ja die Farmerinnen und Farmer damit nicht alleine lassen. Das kostet Geld, sie müssen geschult werden, sie müssen motiviert werden und so weiter und so fort. Und haben ja auch als Unternehmen schon früh selber dann in unsere eigenen Projekte investiert, gerade eben in den zertifizierten Lieferketten, um überhaupt dafür zu sorgen, dass Farmer in der Lage sind, sich zertifizieren zu lassen und Zugang zu diesem Markt auch bekommen. Nur mit der Zertifizierung allein war es nicht getan. So, das heißt, das ist sozusagen der erste Punkt. Es reicht eben nicht nur, die Anforderung zu stellen, ich möchte zertifizierte Ware einkaufen, sondern ich muss am Ende des Tages investieren. Das zweite ist, wir sehen, dass bestimmte Themen im Rahmen einer Zertifizierung gut adressiert werden können, nämlich die nicht viel Geld kosten. Aber die anderen, die etwas komplizierter sind, da ist es schwieriger. Und drittens ist es so, dass eine Zertifizierung einen großen Kanon an Themen gleichzeitig adressieren möchte und aus unserer Sicht nicht ausreichend die Lebensbedingungen und die Art, wie Farmer organisiert sind und so weiter berücksichtigt. Also nur um das nochmal in Kontext zu setzen. Es gibt ungefähr 12,5 Millionen Kaffeefarmer da draußen, die Kaffee produzieren. Die allermeisten davon sind Kleinstfarmer. Die Farmen haben zwischen 0,5 und 1,5 Hektar, sehr, sehr klein, und sie sind nicht organisiert. Also das, was man so kennt, Kooperativen und so weiter, gibt es alles, aber es ist nicht die Realität der allermeisten Farmer. Und für die ist eine Zertifizierung eine hohe Einstiegsbarriere. Und wir haben uns dazu entschlossen zu sagen, dann lass uns doch unseren Fokus auf diese programmatische Arbeit legen, gemeinsam mit den Farmerinnen und Farmern den Weg aufzuzeigen und zu entwickeln, wie man zu mehr Nachhaltigkeit im Kaffeeanbau kommt. Und das heißt dann eben am Anfang die Frage zu stellen, okay, was ist eigentlich dein Bedürfnis? In den allermeisten Fällen, wird kein verwundern, für einen Farmer ist es dann erstmal vor allen Dingen gutes Geld mit meinem Produkt zu verdienen, eine Farm zu haben, die wirtschaftlich tragfähig ist. So, und das ist schon die erste große Herausforderung. Und wenn meine Farm wirtschaftlich tragfähig ist, dann bin ich auch bereit, in Biodiversität zu investieren oder andere Themen anzugehen. Aber dafür muss erstmal mein Bauch voll sein und der Familie. So, und das ist, glaube ich, vollkommen klar und auch vollkommen richtig. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Realität eben so ist, dann müssen wir auch die Arbeitsweise ändern, wie wir an das Thema herangehen. Und haben deswegen gesagt, wir nehmen diesen programmatischen Ansatz und versuchen eben gerade für diesen großen Teil unorganisierte Kleinfarmer Programme aufzusetzen, die sie dabei unterstützen, auf diesem Weg. Und dann versuchen wir eben das, was wir eingangs besprochen hatten, die eigene Agenda, die wir haben. Wir haben Ziele, wir haben Menschenrechtspolitiken, wir wollen auf bestimmten Themen voranzukommen, aber eben die Bedürfnisse der Farmer zusammenzubringen, in ein Programm zu gießen. Und dann eben auch wieder mit einer externen Verifizierung zu arbeiten, um extern überprüfen zu lassen, ob das dann auch wirkt und wie es wirkt und ob es funktioniert hat oder ob es nicht funktioniert hat. Das wollen wir schon, aber die Farmer müssen nicht erstmal über eine Latte springen, um uns den Kaffee zu liefern, sondern wir wollen sie auf dem Weg dahin begleiten.
Was ja auch den partnerschaftlichen Ansatz, den du eingangs erwähnt hattest, unterstreicht.
Ja, und wir hoffen uns dadurch eben mehr Wirkung, weil wir unsere Euros, die wir dann ausgeben, eben mehr in die Richtung schieben können.
Wenn du jetzt von den 12 Millionen verschiedenen Farmern weltweit sprichst, was uns noch wirklich brennend interessieren würde, ich glaube, jeder hat so ein paar Regionen direkt im Kopf, wo die Farmer verortet sind. Jeder weiß, wo der Kaffee eigentlich herkommt. Wahrscheinlich gibt es aber sehr, sehr große regionale Unterschiede auch bei den verschiedenen Regionen unter den Farmern. Du hast jetzt schon einige Herausforderungen auch genannt im Allgemeinen, die, glaube ich, wirklich bei allen Kaffeebauern dann auch entstehen. Kannst du einen Einblick geben, wo die größten Unterschiede sind und die größten Herausforderungen bei den Farmern dann und ob das wirklich so regional unterschiedlich ist oder ob es doch eigentlich eher allgemeine Probleme sind, die überall dann die gleichen sind?
Ja, aber wir sehen insgesamt, also wenn ich sozusagen zwei große Themen mir rauspicken müsste, das sind die beiden großen Themen, die für die allermeisten Kaffeefarmer gerade die wichtigsten Nachhaltigkeitsherausforderungen sind, dann sind das Einkommen und Anpassung an den Klimawandel. Und die hängen auch beide miteinander zusammen und sind auch Ursache, also mangelndes Einkommen ist eine der Ursachen zum Beispiel für andere Themen wie Kinderarbeit oder so. Das sind die beiden großen Themen und die spielen in fast allen Kaffeeländern eine Rolle. Wir sprechen jetzt heute zu einer Zeit, in der die Rohkaffeepreise so hoch sind wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr, was gut ist. Die Farmer verdienen im Moment etwas mehr Geld mit ihrem Kaffee, was eine schöne Entwicklung ist in dem Sinne und einen großen Beitrag dann eben auch zur Nachhaltigkeit dann in den Lieferketten leistet. Aber das kann sich auch wieder ändern. Insofern, also das Thema Einkommen und wirtschaftliche Farmen bleibt und die Anbaugebiete im Kaffeegürtel sind unter Druck durch veränderte Wetterphänomene heute schon. Und die Studien, die das am differenziertesten ausgearbeitet haben, sagen, dass bis zu 50% der Anbauflächen in den nächsten 20, 30 Jahren unter Druck geraten können. Das heißt nicht, dass die alle verschwinden. Ne? Also das heißt nicht, dass wir in 20 Jahren nur noch die Hälfte des Kaffees haben. Wir wissen aufgrund der Komplexität im Klimawandel, in der Klimamodelle nicht genau, regional, welche Region wie betroffen sein würde in 30 Jahren. Das heißt aber, bis zu 50% der Flächen sind unter Druck. So, und das trifft erstmal alle gleich. Und dann gibt es aber schon regional Unterschiede. Brasilien zum Beispiel ist ein sehr modernes Agrarland. Das sind große Farmen, sie haben einen hohen Mechanisierungsgrad, arbeiten sehr effizient, sind wirtschaftlich auch konkurrenzfähiger dadurch als andere Länder, haben da dann aber auch die Konsequenzen, die das mit sich bringt, also hohen Einsatz von Düngemitteln, höherer Einsatz von Pestiziden und so weiter. Also da kümmern wir uns gemeinsam mit unseren Lieferanten eher dann auch um Umweltthemen, die damit zusammenhängen. Und in anderen Ländern, in Zentralamerika oder Ostafrika, dann eben eher um Einkommensfragen. Und vielleicht noch ein letztes Beispiel. In Vietnam kaufen wir Robusta und Robusta wird bewässert in Vietnam. Und dort, das passiert in den anderen Anbauregionen wenig oder weniger. Und dort sind jetzt gerade Wasserfragen durch veränderte Klimabedingungen, durch veränderte Regenzeiten und so weiter ein großes Thema. Also so ist es dann doch regional, gibt es dann wieder sehr spezifische Themen, an denen wir arbeiten, die sich auch durchaus unterscheiden können.
Ja, super spannend. Und vor allem, ich glaube, wir haben jetzt auch viel über Regulierung gesprochen, gerade beim Lieferkettengesetz geht es ja auch genau darum, diese regionalen Unterschiede zu erkennen. Das waren ja jetzt eigentlich schon sehr, sehr viele Lieferkettenrisiken, von denen du ja gesprochen hast, wo es ja auch darum geht, eben genau diese zu identifizieren und dann eben Maßnahmen zu ergreifen, Programme aufzusetzen. Du hattest auch vorhin schon das Kaffeeprogramm von euch angesprochen. Das ist jetzt natürlich einmal so plakativ dahingesagt, das Programm. Ist das für euch die Antwort und der strategische Ansatz, um eben diese Risiken zu identifizieren und Maßnahmen zu ergreifen, um auch den Gesetzen zu entsprechen?
In der Zeit, wo ich hier gestartet bin mit dem Auftrag, dieses Programm zu entwickeln, war das Lieferkettengesetz in Diskussion. Und wir haben den Due Diligence-Ansatz, der in den UN Guiding Principles und unseren Unternehmenspolitiken angelegt ist und auch im Lieferkettengesetz sich dann widerspiegelt, mit ins Design dieses Programms integriert, so dass wir den Teil der Anforderungen, ne, die Dokumentation mal beiseite geschoben, aber den Teil der Anforderungen, der Risikoanalysen, Maßnahmenplanung, Überprüfung und so weiter, Wirkungsmessung beinhaltet, den setzen wir damit um. Genau, also das haben wir genauso angelegt. Und haben uns deswegen eben auch einen externen Partner reingeholt, der uns dabei hilft, Transparenz zu schaffen, welche Themen sind eigentlich relevant, und der auch überprüft, ob das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, auch stattfindet und wie es wirkt.
Genau. Kann man dann, also wie du es gerade gesagt hast, das so interpretieren, dass die LKSG-Anforderungen im Kaffeeprogramm enthalten sind, aber eigentlich ist es noch mehr für euch? Also geht das Programm eigentlich über das LKSG dann hinaus?
Ja, es geht in dem Sinne über das LKSG hinaus. Wir haben es erstmal nicht gemacht fürs LKSG, sondern für die Zukunftssicherung vom Kaffee. Ich glaube, da haben wir wirklich, also das, wenn man sich die Entwicklung anguckt, die ich gerade skizziert habe, mangelndes Einkommen, was dazu führt, dass Jugendliche, ähnlich wie in Europa ja auch, wenn Landwirtschaft nicht attraktiv ist, die Landwirtschaft verlassen. Wenn die Anbausysteme unter Druck kommen, dann geht es hier auch um die Zukunftssicherung vom Kaffee, wenn wir sagen, wir unterstützen dabei, dass sich die Kaffeefarmen an den Klimawandel anpassen können, dass die Einkommenssituation sich verbessert. Also das geht schon darüber hinaus über das Management von menschenrechtlichen Risiken. Da haben wir ein gemeinsames Interesse tatsächlich. Wir haben nicht immer das gleiche Interesse wie die Pharma, aber an der Stelle haben wir das, ne, als Unternehmen. Und da an der Stelle gehen wir da, denke ich, drüber hinaus. Wir würden uns wünschen, dass solche Ansätze, das muss ja nicht jeder genauso machen wie wir, aber dass solche Ansätze, die eben aber darauf setzen, wirklich partnerschaftlich in Programme zu gehen, dass die auch als gute Praxis im Sinne des LKSG dann anerkannt werden durch die Behörden und sozusagen als Messlatte irgendwann dienen. Und ich will uns jetzt nicht da als Chibo in den Vordergrund stellen. Es gibt auch andere Unternehmen, die solche Ansätze entwickelt haben, auch im Kaffeebereich, und das seit vielen Jahren tun. Und ich glaube, das ist wichtig, aber dass das gesehen und auch gestützt wird.
Was denn letztendlich auch die Prüfung hinten raus etwas vereinfachen würde.
Genau.
Ja, du hast ja auch erwähnt, dass also gerade jetzt die Risiken teilweise ja auch wirklich ökologischer Natur sind. Das heißt, auch hier ist es ja ein anderer Aspekt, den ihr bei euch im Kaffeeprogramm berücksichtigt. Wenn es um die Flächen überhaupt geht, sind die noch da? Du hattest vorhin gesagt, 20-30% stehen unter Risiko. Thema Wasser ist auch ein sehr großes, was man zu berücksichtigen hat. Also gibt es bei euch noch andere Aspekte, wo ihr sagt, die stehen im Vordergrund, die zu betrachten sind? Weil das deutsche LKSG ist ja, haben wir schon viel drüber gesprochen, mit starkem Fokus auf dem Thema Menschenrechte. Aber es gibt ja eben noch so viel mehr, was damit reinzählt.
Genau, also wir haben von Anfang an gesagt, dieser Ansatz muss sozusagen alle Nachhaltigkeitsthemen mit berücksichtigen, egal ob Umwelt, Menschenrechte oder Wirtschaftlichkeit, so das haben wir von Anfang an so festgelegt. Und es ist aber auch am Ende des Tages auch ein bisschen eine Interpretationsfrage dann des LKSG, und auch da wird sich dann die Prüfungspraxis zeigen, wie weit oder wie eng man das dann auslegt, ne? Also wir glauben schon auch, dass es Fragen gibt wie Einsatz von Düngemitteln, die, weiß ich, 10% der Kosten einer Farm ausmachen. Wenn ich es schaffe, die zu reduzieren, habe ich eine Auswirkung in der Umwelt, weniger Klimaemissionen und gegebenenfalls auch eine wirtschaftliche Komponente, die sich dann direkt wieder auf die Farmen und die Gründe für Kinderarbeit und so weiter auswirkt. Also sie lassen sich auch nicht immer sauber voneinander trennen, die Fragen. Und ja, ich glaube, da wird der Diskurs manchmal zu eng geführt oder zu sehr darauf geschaut. Also die 12 Themen stehen drin, die anderen nicht, und dann brauche ich sie nicht zu machen. Wir haben eine Unternehmenspolitik, und in dieser Unternehmenspolitik für unsere Agrarlieferketten stehen alle Themen drin, und das ist unser Nordstern, da wollen wir uns hinbewegen und setzen auf den Weg das LKSG eben mit um. Mhm.
Wenn wir jetzt mal ein paar Wettbewerber auch anschauen, du hast gerade gesagt, vieles bewegt sich, ihr seid ja nicht alleine. Da gibt es natürlich noch einige, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Nespresso, Starbucks anschauen, die derzeit auch noch stark auf die Siegel setzen, wo wir ganz am Anfang gesagt hatten, da seid ihr ein Stück zurückgegangen, ihr habt euer eigenes Kaffeeprogramm aufgebaut, mit auch einem externen Verifizierer. Worin unterscheiden sich denn jetzt diese Ansätze?
Ja, ist ganz spannend, ne? Als ich in der Vorbereitung das gesehen habe, gerade Starbucks und Nespresso, sie nutzen tatsächlich die Zertifizierung und die Zusammenarbeit mit Rainforest Alliance nachher für den Teil der Überprüfung und Zertifizierung. Sie investieren aber eben gerade da, die beiden Unternehmen investieren sehr stark eben auch in ähnliche Themen wie wir. Die Modernisierung der Farmen, das Anpflanzen von Bäumen, neue Kaffeepflanzen, die angepasster sind an neue Bedingungen. Wir investieren auch gemeinsam in die Züchtung neuer Kaffeevarietäten. Und so weiter. Also das sind ich würde sagen, die haben beides. Sie haben aber eben auch nach wie vor den Zertifizierungsansatz. Also sozusagen gerade die beiden Beispiele zeigen für mich gut, dass die beides zusammenbringen letzten Endes. Mhm.
Wenn man jetzt als Endkonsument natürlich am Ende beim Kaffee so ein Siegel, ein Zertifikat sieht, wie kann man das interpretieren? Kann man das unterscheiden, dass der eine Weg vielleicht der ambitioniertere ist als der andere? Hast du da eine Meinung dazu?
Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Also da gehen die Meinungen ja auch wirklich sehr stark auseinander. Und ich sag's mal aus meiner persönlichen Warte nach vielen Jahren in dem Bereich. Ich glaube, die meisten Menschen wollen, gerade wenn man mal Kaffee als Beispiel nimmt, ein Produkt haben, mit dem sie sich wohlfühlen, und sie wollen irgendwie wissen, dass das Unternehmen, von dem sie das kaufen, den Job schon richtig macht. Siegel geben den Leuten das Gefühl, wenn es irgendwie deutlich auf dem Siegel einen Bezug zum Thema gibt. Also ich nehme jetzt mal Bio und Fairtrade. Ne? Bei Bio hat jeder irgendwie eine Assoziation mit Umwelt, und bei Fairtrade hat jeder eine Assoziation automatisch mit Handel und Preisen und Einkommen. Wenn man aber mal ins Detail fragt, und selbst in meiner Nachhaltigkeitsbubble, was heißt denn Bio eigentlich? Wirklich? Ja, die dürfen keine Pestizide einsetzen. Naja, dürfen sie schon nach dem Biostandard, aber eben nur bestimmte. Also die auch gut etablierte Siegel oder Fairtrade, ne, kann man ähnlich angehen, auch gut etablierte Siegel werden ja nicht immer so verstanden, wie sie wirklich sind oder was sie wirklich heißen. Das Kleingedruckte können die allerwenigsten verstehen. Und insofern bin ich eher der Meinung, dass ist für die allermeisten erstmal reicht, einen Hinweis zu geben, wir als Unternehmen tun dies und jenes, wir machen ein Programm, das kann genauso gut funktionieren, und wer wirklich mehr wissen möchte, muss sich dann aber informieren. Das gilt für so einen programmatischen Ansatz genauso wie für ein Siegel, ne? Auch wenn die anders etabliert sind. Und ich weiß, das wird zum Teil anders gesehen, aber ich bin da der festen Überzeugung, dass das so ist.
Vielleicht noch eine letzte Frage zur Umsetzung der Anforderungen in eurem Programm. Und zwar, wir hatten ja, wie gesagt, schon gesehen, dass ihr sehr früh euch mit dem Thema Fairness in den Lieferketten beschäftigt habt. Und da eben sehr viel schon auf freiwilliger Basis gemacht habt. Und heute ist es ja ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Wir haben jetzt eben gerade die Wettbewerber angesprochen, die auch sehr ambitioniert sind. Was ist da für euch der Punkt, wo ihr sagt, da können wir uns noch abheben, da können wir noch unsere Vorreiterrolle einnehmen?
Erstmal haben wir diese Themen nicht angegangen, um Vorreiter zu sein im Sinne jetzt mal da Marktpositionierung oder aus Marketing-Gesichtspunkten, sondern weil die Themen einfach wichtig sind und weil wir auch jetzt in die Zukunftssicherung vom Kaffee investieren. Ich glaube, wenn das, was wir vielleicht in der Vergangenheit dann tatsächlich mal als Pionier gemacht haben, irgendwann Marktstandard ist, dann ist das eine extrem gute Entwicklung. Wir versuchen trotzdem weiterhin zum Beispiel in Bereichen wie Material, im Non-Food-Bereich, Recycling-Materialien, recyclingfähige Materialien, Kreislaufthemen, verändert sich unser Geschäftsmodell, Stichwort gebrauchte Artikel, Stichwort Aufbereitung von Kaffeemaschinen und so weiter. Also auch in ganz neue Richtungen zu gehen. Die sind dann auch tatsächlich eher auf kundenorientiert. Aber wenn es darum geht, sagen wir mal, die Risiken in der Lieferkette zu managen, dürfen wir immer nicht vergessen, da geht es gerade bei den menschenrechtlichen Fragen darum, do no harm. Und wenn wir eben keinen... Also wenn wir es schaffen, eben dort die schwerwiegendsten Themen abzustellen und gemeinsam Themen wie Living, Prosperous Income im Kaffee umzusetzen, dann müssen wir uns da auch nicht unbedingt noch differenzieren über dieses Thema. Ja, das denke ich, das ist dann in Ordnung. Wenn es ein Marktstandard ist, sind wir alle glücklich.
Das ist, glaube ich, eine sehr schöne Einstellung.
Ja, wir haben jetzt... viele Minuten gesprochen und das war ja auch der Schwerpunkt unseres Gesprächs über die Lieferkettenherausforderung. Jetzt würde ich zum Ende unseres Podcasts den Blick nochmal quasi an das andere Ende der Wertschöpfung lenken, nämlich in Richtung Konsum. Und der nachhaltige Konsum, der steht ja, wie wir wissen, gerade ordentlich unter Druck, Preisdruck infolge von wirtschaftlicher Krisensituation, Ukraine, Konflikt etc. Das heißt, es gibt eine gewisse Nachhaltigkeitsmüdigkeit einerseits bei KonsumentInnen, auf der anderen Seite gewinnt der Preis als Kaufkriterium wieder an Bedeutung. Was nehmt ihr davon wahr? Also merkt ihr, dass das Thema Nachhaltigkeit für KonsumentInnen, für eure KundInnen an Bedeutung verliert oder sagt ihr, nee, können wir nicht bestätigen?
Wir können nicht sagen, dass es an Bedeutung verliert. Wir wissen aus den Befragungen unserer Kundinnen und Kunden, dass sie das Thema Nachhaltigkeit mit Tchibo verbinden und dass es ihnen wahnsinnig wichtig ist. Trotzdem ist das erste Kaufkriterium ist ein gutes Verhältnis von Qualität und Preis. Aber es soll bitte auch nachhaltig sein. Das Gap, was wir sehen, ist die Bereitschaft, dafür auch Geld auszugeben. Das ist der Punkt. Die Anforderung hat sich überhaupt nicht verändert. Die Menschen wollen das weiterhin. Sie können in vielen Fällen nicht oder wollen eben im Moment nicht dafür bezahlen. Und es ist natürlich auch unglaublich schwierig. Ich meine, wir hatten jetzt eine Stunde Zeit, darüber zu sprechen und in so Details einzusteigen. Warum ist jetzt so ein Programm vielleicht wirksamer als andere Themen oder andere Ansätze, die vielleicht auch günstiger sind? Oder könnten noch lange darüber diskutieren, ist es jetzt Bio-Baumwolle besser als ein anderer Nachhaltigkeitsstandard? Und andere Unternehmen machen es sich dann vielleicht auch einfacher oder setzen diese Standards nicht, schaffen es aber trotzdem über die Kommunikation, denn nach außen hin ein ähnlich gutes Niveau bei der Wahrnehmung zu erreichen, wie wir das dann tun. Ne? Das gibt es auch. Und es ist aber schon erstaunlich, wenn man sich jetzt die Entwicklung mit den neuen Spielern aus Fernost und anderen hier am Markt anschaut, ist es schon so, dass wir uns manchmal die Augen reiben und sagen, okay, gerade die jüngere Generation, die auf der einen Seite sehr fordernd ist, was Themen wie Klima und Menschenrechte und so weiter betrifft, auch die Generation ist, die sehr stark genau diese Anbieter nachfragt im Moment und da voll drauf aufspringt. Da sehen wir auf jeden Fall eine Ambivalenz.
Ich finde ja noch spannend, weil du hast gerade gesagt, dass ihr bei euch eigentlich keinen Rückgang des Interesses an Nachhaltigkeit festgestellt habt. Und ich weiß aus Gesprächen zum Beispiel mit der GfK und auch wenn man ihre Marktdaten anguckt, dass es eigentlich eben kein mangelndes oder rückgehendes Interesse gibt, sondern dass tatsächlich eben dieses Thema Geld, finanzielle Spielräume eine große Rolle spielt und dass im Biobereich es zum Beispiel so ist, dass gar nicht die abgesetzte Menge rückläufig ist, sondern einfach nur der Umsatz mit den Produkten. Und das hat ganz stark damit zu tun, dass Menschen an andere Kauforte oder zu anderen Marken ausweichen, nämlich von Herstellermarken auf der Handelsmarken. Also was man ja positiv auch interpretieren kann, sagen die Menschen, ist inzwischen nachhaltiger Konsum so wichtig, dass sie dann halt gucken, es sich günstiger zu beschaffen, als eben wieder zu konventionellen Produkten auszuweichen. Darin liegt ja auch eigentlich, also ich weiß, dass Supermärkte und Discounter ja schon eine Weile davon profitiert haben, während jetzt der Biofachhandel beispielsweise leidet. Ihr jetzt als auch mit euren vielen Wochenartikeln, liegt für euch nicht daran eigentlich eine große Chance, dass ihr sagt, wir sind die Chance, wir geben den Menschen die Möglichkeit, auch mit weniger Geld weiterhin nachhaltig zu konsumieren?
Ja, die Chance sehen wir schon. Gleichzeitig hat das Grenzen. Alle Maßnahmen, über die wir gesprochen haben, seien es innovative Materialien, sei es Menschenrechtsarbeit, was auch immer, sind erstmal Investitionen. Das kostet alles Geld und das muss sich in irgendeiner Form auch im Preis widerspiegeln. So, und ein Bioproduzent hat einfach höhere Aufwände, höhere Kosten für den gleichen Ertrag wie ein konventioneller Produzent. So, in den allerseltensten Fällen ist es anders. Und deswegen muss es sich irgendwo im Preis widerspiegeln langfristig. Und ich sage ja, aber es hat auch Grenzen, aus meiner Sicht.
Wir haben ja eben auch viel über Regulatorik gesprochen. Inzwischen gibt es jetzt auch Regulatorik in Richtung KonsumentInnen, nämlich die Art und Weise, wie wir kommunizieren dürfen. Alle reden von der Green Claims Directive. Es gibt ja ehrlicherweise noch mehr. Die ist ja noch gar nicht beschlossen. Es gibt auch die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, also dieses Begriffsmonster, kurz EMCO Directive genannt. Und auch ja viele Urteile gerade auf Basis des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Wir nehmen ja schon wahr, erstmal, dass Unternehmen gerade eher erschrocken sind. Man spricht dann vom Greenwashing, weil man auf einmal Angst hat, Dinge falsch zu machen. Wie schaut ihr da drauf? Also, ne, wir haben eben gesagt, boah, noch mehr Bürokratie. Also, was ist überwiegt bei euch, dass ihr sagt, gut, dass jetzt mal dem Greenwashing ein Riegel vorgeschoben wird? Oder sagt ihr eher, boah, das ist ja auch in der Art und Weise, wie es konstruiert wird, tendenziell wieder ein Haufen Bürokratie?
Ja, bei mir schlagen da tatsächlich beide Herzen in der Brust. Das eine ist, dass ich sage, ja, einen Rahmen zu setzen, in dem man über diese Themen werblich nutzen kann, der dann auch überprüfbar ist. Ne? Am Ende geht es für mich immer darum, ist die Aussage, die ich hier treffe, in irgendeiner Form überprüfbar. Soweit gehe ich mit, sage, finde ich positiv, finde ich die richtige Entwicklung. Gleichzeitig sehen aber auch wir, dass wir in jeder Abstimmung, die es jetzt zu einer Kommunikation auf der Verpackung betrifft, ist immer die Frage, oh, lassen wir es nicht doch lieber bleiben, weil wir jetzt gerade auch in der Situation, in der wir jetzt sind, wo wir heute sprechen, wo die Regulierung, wir haben im Moment den unlauteren Wettbewerb, wir haben aber Regulierung, die kommt, von der wir noch nicht ganz genau wissen, wie sie dann ausgestaltet ist, lassen wir es dann nicht lieber bleiben. Also diese Diskussion führen wir auch intern und auch wenn wir als Unternehmen immer gesagt haben, wir machen das vor allen Dingen, weil es das Richtige ist, das zu tun, wollen wir auch drüber reden können. Und da herrscht einfach viel Unsicherheit gerade. Das kann man gar nicht anders sagen. Ich glaube auch, es wurde inflationär eingesetzt, das Thema in den letzten Jahren. und auch fragwürdige gerade auf Verpackungen auch fragwürdige Angaben gemacht oder Selbstverständlichkeiten, die sowieso im Gesetz stehen, dann irgendwie nochmal als Alleinstellungsmerkmal kommuniziert und so. Das finde ich auch alles sehr fragwürdig. Aber auch da müssen wir aufpassen, dass das eben nicht dazu führt, dass auch ein Unternehmen wie wir dann am Ende lieber sagt, na, dann sagen wir lieber gar nichts zu, und die, die es wollen, können sich dann darüber informieren. Denn ich glaube schon, dass es auf der einen Seite bei den Konsumentinnen und Konsumenten zumindest in bestimmten Gruppen Bedürfnis gibt, zumindest irgendwas dazu zu lesen, und auf der anderen Seite, wenn man schon versucht, Dinge richtig zu machen, dann soll man auch drüber reden können.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist ja auch eine Art von Return on Invest, um es mal wirklich so unternehmerisch auch zu formulieren, den man erzielen kann, weil Nachhaltigkeit kostet viel Geld. Wenn das dann mit Nachfrage honoriert wird, ist A, gut für die Nachhaltigkeit, und B, ja auch, finde ich, wirklich ein fairer Return. Wenn ich mir anschaue, wie ihr bisher kommuniziert habt, ihr habt ja sehr produktlastig kommuniziert in dem Versuch, KonsumentInnen das Thema möglichst einfach nahezubringen, viele Einzelbotschaften. Das ist ja wahrscheinlich eine Art und Weise von Kommunikation, die tatsächlich, du hast eben gesagt, ihr überlegt, die unter Druck gerät, und aber auch anders formuliert. Wir sind ja bei Utopia und bei Same davon überzeugt, dass in der Green Claims Regulierung eigentlich für Unternehmen, die das ernst meinen, auch Chancen liegen können. Ne? Dass man vielleicht wegkommt von den vielen Einzelbotschaften, aber irgendwann sagt, man kann das immer stärker mit einer Marke assoziieren und Vertrauen schaffen. Also wie ist denn da euer Blick? Wird sich eure Kommunikation verändern, dass ihr weggeht von Produktbotschaften und wie so eine Ebene höher geht?
Wir wollen das gerne, und wir wissen aber noch nicht, ob es auch unter der Regulierung funktioniert. Und ich mache es mal am Beispiel von dem Kaffeeprogramm fest. Wir haben uns da mit als Verifizierungspartner Enveritas mit ins Boot geholt, die einen Standard definiert haben, welche Anforderungen wir als Unternehmen erfüllen müssen, damit wir von verantwortungsvoll eingekauftem Kaffee sprechen können. Und dazu gehört, wir müssen ein öffentliches Commitment abgeben, wie lang, wie schnell, wie groß soll das Programm wachsen, wie viele Farmer wollen wir erreichen. Das wird alles überprüft und so weiter und so fort. Und aus den Daten, die wir von Enveritas bekommen wir auch wirklich überprüfbare Ergebnisse. Wenn wir über das Kaffeeprogramm und die Wirksamkeit dann sprechen wollen, ist das alles möglich. So, wenn wir jetzt kommt die große Frage: Können wir auf eine Verpackung draufschreiben, wir als Unternehmen haben uns zum Ziel gesetzt, vollständig verantwortungsvoll eingekauften Kaffee im Programm zu haben? Und hier, lieber Konsument, liebe Konsumentin, ist der QR-Code. Du kannst auf die Webseite gehen und dir das Programm genauer angucken. Geht das oder geht das nicht unter der neuen Regulierung? Wir können diese Frage heute nicht beantworten. Wir wissen das nicht, weil auch in der Regulierung steht, es dürfen keine zu allgemeinen Claims gemacht werden. Sie müssen spezifisch sein, es muss auf der Verpackung ersichtlich sein, was das dann genau heißt. Aber wie sollen wir 27 Nachhaltigkeitsdimensionen mit bis zu 300 Indikatoren pro Farm auf einer Kaffeeverpackung erklären? Das kann ja gar nicht funktionieren. Insofern stellen wir uns diese Frage schon. Wir wollen gerne, und ich glaube, das war die ganze, also eine der Ideen hinter dem Kaffeeprogramm, zu sagen, egal welchen Kaffee Sie bei Chibo kaufen, es steckt das gleiche Nachhaltigkeitsprogramm dahinter, der gleiche Standard, egal ob es jetzt das teure, das günstige Produkt ist und so weiter. Es ist immer, ne, da steht immer dieses Programm dahinter, und wir wissen aber nicht, ob das funktioniert unter der Regulierung.
Also ich glaube, wenn man es schafft, diese Lösung zu finden, dann ist genau das die stärkste Botschaft, weil darum geht's ja eigentlich. Ne? Und dann die Details woanders stattfinden zu lassen. Aber ja, super spannender Dialog, und ich glaube, darin muss die Reise gehen.
Ja, danke für die Rückmeldung. Ja, und ich denke da, aber und da hoffen wir darauf, dass da sozusagen so viel Vernunft und die Prüfungspraxis und so weiter und die Ausgestaltung nachher das dann auch zulässt, ne, dass Unternehmen das tun. Bei allen fragwürdigen Blüten, die das in der Vergangenheit getrieben hat, das Thema, glaube ich, ist es wichtig, dass das geht.
Ja, und das nehme ich jetzt mal als Schlusswort, denn wir sind damit am Ende unseres Podcasts angekommen, haben schon wieder leicht überzogen, aber ich bedauere keine Minute davon. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann liked oder abonniert doch bitte Grüne Wiese, der Podcast von Same Consulting bei Utopia. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch bitte auch eine gute Bewertung, dann finden auch andere unseren Podcast besser. Infos und Links findet ihr in den Shownotes wie üblich. Und wenn ihr auf same.de/newsletter unseren Newsletter abonniert, dann kriegt ihr auch immer Informationen zum einen zum Thema Nachhaltigkeit und zum anderen, wann der nächste Podcast online ist.
Ja, und wir wollen uns ganz herzlich bedanken, Pablo. Vielen Dank für deine Zeit, danke für das Gespräch und danke an dich, lieber Andreas, dass du uns wieder so ein charmanter Gastgeber warst.
Vielen Dank für den wirklich interessanten Austausch.
Danke dir.
Ja, danke euch, dass ihr mir hier die Gelegenheit gebt und auch die Möglichkeit gibt, mal ein bisschen tiefer einzusteigen, auch wenn wir dann am Ende überzogen haben.
Danke, danke fürs Gespräch.
Grüne Wiese, der Podcast von SAME, Consulting by Utopia. Euer monatlicher Einblick in nachhaltiges Unternehmertum.